Friedrich Lichtenstein ist zu Gast. Performer, Musiker, Entertainer, bekannt auch aus diversen Werbekampagnen, wobei sein Künstlerleben mit Puppenschauspielkunst begonnen hat. Über ein Schauspielstudium an der Ernst-Busch-Schauspielschule zu Theater und Performance in der freien Szene und an Stadt- und Staatstheatern geführt hat. Das war so Pi mal Daumen in den 90ern, ist also ein bisschen her. Heute ist Friedrich Lichtenstein eine berühmte Kunstfigur, so nennt er sich selbst, im neuen RBB-Podcast. Podcast Lichtenstein in Stalinstadt. Herzlich willkommen, Friedrich Lichtenstein. Freut mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Bevor wir zum Podcast kommen, eine Frage zu unserer Zeit, in der wir uns gerade befinden. Wie kommen Sie mit dem zurecht, was uns gerade sehr besorgt und Angst macht, der Angriff auf die Ukraine? Wie kommen Sie damit klar?
Ja, das ist natürlich unglaublich beschissen. Und in meiner Familie gibt es auch, also die Frau von meinem Sohn hat auch ukrainische Verwandtschaft, ist eine Russin. Und für die ist es ganz besonders hart, das ist ein Riesendilemma. Mir ist auch eingefallen, vielleicht ist jetzt, es ging ja bei der Corona-Krise auch darum, wer sind die Systemrelevanten? Da war eine Krankenschwester und weiß ich, Müllmänner und Polizisten. Vielleicht sind jetzt die Systemrelevanten tatsächlich Kunstschaffende. Geisteswissenschaften, Literaten und so weiter. Ich glaube, die müssen jetzt alle ganz viel arbeiten, damit diese Kriegsfantasie rausgeht, weil man neigt ja dann dazu, jetzt schießen wir zurück und er spinnt wohl und dann, es ist wirklich unglaublich beschissen und jetzt sind die Systemrelevanten, die ja, Intellektuellen, die Künstler, würde ich mal so sagen, so aus Eigennutz, aber ich glaube wirklich, dass auch Bildung.
Jetzt gefragt, müssen jetzt eingreifen.
Ja, genau, das finde ich irgendwie, das ist auch wirklich höchste Zeit, dass diese Kultur, dieser europäische Gedanke und dieser Gedanke von Frieden, dass der nicht verloren geht, weil man jetzt denkt, man muss aufrüsten, das ist die einzige Lösung, die es gibt. Ja. Also so ein Quatsch wirklich, also es ist sehr, sehr anstrengend, ja.
Und schwer auszuhalten. Eigentlich könnten wir jetzt auch ganz gut über die Theaterszene der 90er Jahre in Berlin sprechen, glaube ich. Ne? Also Fiedenseele, Volksbühne, Haus der Berliner Festspiele haben Sie überall gearbeitet und inszeniert, aber steht ja nicht im Mittelpunkt unseres Gesprächs. Aber eine Frage dennoch, war das eine Zeit, die Sie bis heute geprägt hat, dieses in den 90ern?
Ja, das war auf jeden Fall, habe ich mich da so ganz gut entwickelt, auch meine eigene Theatersprache gefunden. Und es gab zum Beispiel 2000, Ende, also Neuheits 2000 gab es auch den Mittagsschlafsaal. Das war also eine große Geschichte, die auch sehr über die Landesgrenzen hinaus bekannt war. Und da konnte ich schon so zeigen, wie ich eigentlich denke. Ich denke sehr skulptural, auch in meiner Theaterarbeit. Es sind eher so Skulpturen als Storys, auch wenn ich konventionelle Theaterstoffe behandelt habe, wie den Sturm oder Kirschgarten oder die Sachen, die man kennt. Immer skulptural gedacht und das hat mich schon sehr geprägt und es hat auch richtig Spaß gemacht in diesem neuen Berlin, in diesen Brachen, die es da gab, jetzt zu inszenieren, auch die Volksbühne mit ihrem unglaublichen Energie. Es war schon sehr schön.
Oder der Aufbruch in den Sophiensälen ab 96. Das war wirklich ein unglaubliches Gefühl damals.
Ja, es war sehr, sehr gut. Sehr guter Ort mit sehr, sehr tollen Arbeiten und ich habe da auch einiges machen dürfen. Wunderschön. Mhm. Gut gelaufen, ja.
Kommen wir zum neuen RBB-Podcast Lichtenstein in Stalinstadt. Ja. 5 Folgen ab heute in der ARD-Mediathek zu sehen. Sie sind damit im Prinzip zurückgekehrt an Ihre Geburts- und Heimatstadt und haben sich nochmal umgeguckt sozusagen. War das für Sie eine komplexe, schwierige, herausfordernde Erinnerungsreise?
Ja, ist schwierig. Und ich sage das da auch im Podcast oder ist auch drin geblieben. Der Regisseur auch drin gelassen. Ich habe es irgendwie auch sogar bereut, das gemacht zu haben, weil das ist auch, es gibt bestimmte Sachen, die kann man gar nicht zurechtruckeln, weil es zu viele Parameter gibt, die jetzt auch schon so lange zurückliegen und man weiß nicht, wer hat Schuld, wer ist Opfer, wer ist Täter. Also auch in Kleinigkeiten ist es, muss man darüber lachen, muss man das verherrlichen, ist man Nostalgiker, ist man... Wie bringt man sich da ein in dieses merkwürdige Konstrukt? Und ich dachte mir, oh Mann, das hat mich nicht nur froh gemacht, die Arbeit, das hat mich auch ein bisschen betrübt. Und
aufgewühlt.
Aufgewühlt auch, auf jeden Fall. Und es ist auch nicht komfortabel für mich. Und deshalb habe ich da auch den Weg gefunden der Verklärung, damit man immer sagen kann, naja, der hat es so ein bisschen... leichter genommen oder hat es ein bisschen anders beschrieben oder hat, das ist ja sowieso meine Art, auch in der Welt zu sein. ein bisschen ironischer. Und damit ich nicht, ja, da so reinkomme in das Fleisch dieses Desasters. Es ist ein Desaster.
Es ist ein Desaster. Das müssen wir gleich nochmal besprechen. Aber vorher hören wir uns einen kleinen Ausschnitt an vom Beginn dieses neuen Podcasts. Ganz am Anfang geht es los. So.
Mein Name ist Friedrich Lichtenstein. Ich bin ein Mann von Welt. Weit gereist. Ich bin, ja, das sagen viele gerne über sich, aber bei mir stimmt's halt wirklich. Ich bin eine Kunstfigur. Ich bin Performer. Ich bin Entertainer. Ein Gefäß für die Wünsche der unglaublichsten Leute. Aber hinter meinem Herzen schwebt eine Kugel. Je nach Stimmung ist es eine goldene Kugel oder eine Kanonenkugel. Kommt immer darauf an.
Friedrich Lichtenstein, so beginnt der Podcast. Sie lachen jetzt schon. Also ich finde, allein in diesem kurzen Ausschnitt steckt schon unglaublich viel drin. Also Performer wird natürlich genannt, Kunstfigur wird genannt. So eine gewisse ironische Distanz wird hier auch schon deutlich. Aber was ist jetzt mit der Kugel gemeint? Goldene Kugel oder Kanonenkugel? Auch ein Witz?
Ja, es ist ein Witz, aber wie jeder gute Witz, der muss große Wahrheit in sich tragen, damit er richtig zündet. Und als Entertainer habe ich tatsächlich gemerkt, dass man sich eigentlich leer machen muss, sich ausliefert und sagt, da bin ich, denkt von mir, was ihr wollt. Und man muss sich tatsächlich zu einem leeren Gefäß machen für die Projektion und Wünsche der ganzen Leute. Das macht man als Schauspieler auch und auch ich, auch jetzt als Werbefigur, ja, ich stehe zur Verfügung, ne? Interpretiert was. Aber damit das nicht so wischiwaschi oder so darüber kommt, muss man schon auch sehr stabil sein gleichzeitig. Man muss wirklich einen Kern haben, der sehr stabil ist. Und da ist für mich die Kanonenkugel, sage ich mal, oder eine Kugel, eine Boule oder Boccia-Kugel, man kann es nennen, wie man will, aber dass diese stabile Kugel dafür sorgt, dass man einfach auch stabil ist und nicht so wischiwaschi, wie man es sein könnte, wenn man sagt, ich bin ein leeres Gefäß, sag, was ich machen soll, ich mach's, denk von mir, was du willst, ich bin es, herrlich, will dich gut unterhalten. Aber damit das nicht so, damit das stabil bleibt, muss man das in sich tragen.
Jetzt habe ich aber den Eindruck, dass diese Kugel so ein bisschen ins Trudeln gekommen ist, vielleicht so ein kleines bisschen ins Schwingen gekommen ist durch die Rückkehr nach Stalinstadt, ihren Geburtsort, später dann Eisenhüttenstadt. Ja. Ist das so? Also ist der Kern ins Trudeln gekommen?
Ja, das ich muss das sagen. Das merkt man auch an meiner Sprache dort teilweise in diesem Podcast, wie ich da die Form verliere, wie meine Sätze auch so ein bisschen merkwürdig wären. Das Berlinische kommt, schleicht sich noch mehr rein als sonst. Ich komme aus meiner Komfortzone, weil ich natürlich auch getouched bin, wie jeder Mensch, wenn er die Orte seiner Kindheit betritt. Und ich habe die ja verlassen. Und nicht nur ich habe die verlassen, die Stadt hat ja auch mich verlassen. Und diese Welt gibt es ja nicht mehr. Zum Beispiel das Haus, das zweite Haus, in dem meine Eltern dann wohnten, in der Querstraße, das wurde gesprengt auch. Ne? Also diese Welt ist verloren. Meine Eltern sind auch tot, das ist weg. Und dahin zu gehen und zu gucken und ehrlich zu sein und zu sagen, ja, das hat mich geprägt, aber es ist verloren.
Ja,
das ist schon eine harte Nummer. Ja, ist eine harte Nummer.
Geht mir auch so, wenn ich nach Potsdam zurückgehe.
Ja.
An die Orte, an denen ich aufgewachsen bin damals, gibt es zum Teil auch nicht mehr.
Ja, es ist wirklich hart.
Eine beunruhigende Erfahrung teilweise.
Ja. Auch kränkend. Also das kann man auch sagen. Es kränkt einen ja auch, dass es so ist. Es gibt ja verschiedene Aspekte von Kränkung. Und das sieht man jetzt auch wieder bei diesem Krieg. Die Kränkung sollte man irgendwie vermeiden, weil da kommt sehr viel Schlechtes zustande, wenn man. Weil man kann kein Leben leben, ohne zu kränken. Irgendwie kommt man immer dazu, jemand aus Versehen oder wie auch immer zu kränken. Und man kann auch kein Leben leben, ohne gekränkt zu werden. Aber man sollte es irgendwie vermeiden, weil ich finde, also Kränkung ist der Humus für ganz viele unglaublich schlechte Sachen.
Ja. Sprechen wir hier auch so ein kleines bisschen über Kränkung von ostdeutschen Menschen und Biografien? Also ich erinnere mich an die 90er Jahre, wo ich persönlich das eher immer ja so versteckt habe. Ne? Und muss ja nicht jeder wissen, dass ich Potsdamer bin und woher ich komme, wofür ich eigentlich stehe und so weiter und so fort. Ist das auch Zonengabi? Ja. Ja, Zonengabi mit ihrer ersten Banane, das eine Gurke war, auf der Titanic. lustig, aber auch eine Kränkung.
Ja, und Sohn Gabi war eine westdeutsche Laborantin. Das war gar keine Frau aus dem Osten.
Das gehört noch dazu. Und, aber reden wir auch darüber?
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich eine Riesenkränkung und ist schon so lange her, aber die waltet immer noch. Und das ist, man muss sagen, wie ich es bereits angedeutet habe, es gibt ja nicht nur absichtsvolle Kränkungen, es gibt ja auch Kränkungen, die einfach so passieren. Also wir kommen ja mit einer Kränkung auf die Welt zum Beispiel. Wir verlassen den gemütlichen Leib unserer Mutter und werden da in eine absolute feindliche Umgebung gestoßen mit Sauerstoff. Da ist man erst auch gekränkt, sage ich mal. Und dann gibt es sowas öfter und das sind nicht immer nur böse Absichten, aber dennoch waltet die Kränkung. Und dann muss man sagen, ist viel schiefgegangen auch. Für meine Welt ist es so, dass ich trotzdem richtig dankbar bin, dass ich das erleben durfte. Was für ein gigantisches Ereignis. Und es ist für mich sehr gut gegangen. Also ich hatte auch natürlich sehr schwere Phasen in meiner Künstlerexistenz. Aber die Welt, die sich mir dann aufgetan hat, dadurch, dass die Mauer fiel, die war ja so groß und so viel, viel schöner, reicher und beweglicher, dass ich, aber dennoch,
Für Eisenhüttenstadt ja. ist es nicht gut gegangen.
Nee, für Eisenhüttenstadt ist es nicht gut und für die
schrumpfende Stadt heute.
Richtig. Und für die Leute, die im Osten, die Ostbiografien wurden gekillt, wurden gekappt. Und das ist schon, das muss man sagen, sehr schmerzvoll und sehr anstrengend auch, wenn man überlegt, was über Nacht alles ausgetauscht wurde. Und diese Aufbruchsstimmung und diese Vision, die ist auch nicht zu Ende gedacht, das ist schon heftig, es ist wirklich heftig.
Ja. Die Utopie, die eigentlich mal drinsteckte in der Gründung von Stalinstadt, später Eisenhüttenstadt. Ja. Ich finde, das kommt im Podcast, ich habe die erste Folge gehört, schon sehr gut raus. Unter anderem im Gespräch mit einer Bauleiterin, die damals beteiligt war und sich erinnert, was war eigentlich damals unsere Idee? Was für Hoffnungen hatten wir? Was für Wünsche hatten wir? Und mit so einer kleinen Trauer, was ist heute draus geworden?
Ja, und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie wir jetzt immer noch betroffen sind von dem Osten, der verschwunden ist, was da alles schiefgegangen ist, das ist jetzt über 30 Jahre her, als die Stalinstadt gebaut haben, da war der Krieg gerade mal 5 Jahre oder so, da haben die angefangen her und das war richtig heftig, der Zweite Weltkrieg, da gibt es ja, und was das für ein starker Impuls gewesen sein muss, zu sagen, das machen wir nie wieder mit diesem Scheißkrieg und mit diesen Systemen, die zum Krieg führen, und das kann ich verstehen. Aber wie das im Detail allmählich immer mehr Schieflage bekommen hat und die Probleme, die wir jetzt dort sehen in Eisenhüttenstadt, wo man hingeht und sich das anguckt, das sind ja nicht die Probleme des Ostens, das sind die Probleme, die der Westen gemacht hat, weil den Osten gibt es ja nicht mehr und das ist auch interessant, dass man das nicht vergessen darf, also dieser Leerstand und dieses Schrumpfen und so, das ist ja nicht das Problem der ehemaligen DDR, das ist das Problem der BRD und das gibt so viel Verwechslungsgefahr, so viel Missverständnisse. Deshalb glaube ich tatsächlich, ich würde mich dem lieber entziehen, tatsächlich durch Eskapismus, durch Poesie, durch Freundlichkeit. Aber ich würde gar nicht so sehr in die Wunde da reingrätschen. Das können junge Leute machen, vielleicht besser als ich. Leute aus dem Ausland können das bestimmt auch besser machen. Ich bin zu sehr befangen. Ja, also jetzt, für mich ist das zu schwierig.
Jetzt verstehe ich besser, was Sie mit Desaster gemeint haben vorhin. Ja. In diesem 5-teiligen neuen Podcast Liechtenstein in Stalinstadt gibt es auch Musik von Ihnen.
Ja.
Ziemlich viel sogar, soweit ich weiß. Ja. Unter anderem auch dieses Stück, in das wir jetzt mal kurz reinhören. Das gibt es allerdings im Podcast nur in instrumentaler Fassung. Wir dürfen jetzt mal ein bisschen auch Text von Ihnen hören.
Was soll uns schon geschehen? Wie das Leidige, so auch das Litfin/Henne. Seit 150 Jahren nie renoviert. Toll. Das ist der wahre Berliner Charme. Nicht zu vergessen die kleine Weltlaterne von Hertha und Bernd Fieter. Umzug von Kreuzberg nach Wilmersdorf. Wer Kneipe mit Kunst und Literatur verbinden wollte, war hier zu Hause. Günter Grass trank sein Bier hier. Friedensreich Hundertwasser. Henry Miller und Friedrich Dürrenmatt besuchten die Weltlaterne.
sehr in. Mit prominentem Zulauf war auch die umgebaute Tankstelle, das Shell in der Knesebergstraße am Savini-Platz. Und dann die Diskotheken, das Raumschiff Sheda, Nasenheide, die Disco mit den verschiedenen Ebenen, spektakulär. Und Einläutung der 2000er Jahre bereits in den 80ern, das waren noch
Zeiten. Ja, hier schleichen wir uns mal langsam raus, West-Berlin, ja. Friedrich Lichtenstein. Interessant, dass Sie sich mit dem West-Berlin eigentlich ja zumeist der 80er Jahre beschäftigen, richtig?
Ja.
Auch eine untergegangene Welt?
Ja, auf jeden Fall eine untergegangene Welt. Und das ist ja die Welt, die ich so gern gesehen hätte, weil da war die Mauer noch da. Und es ist natürlich auch hier ironisch. Ich will diesen Spieß umdrehen, weil oft gibt es so, ach, der Osten ist untergegangen früher, ne, und so weiter. Und jetzt einfach zu sagen, ach, West-Berlin ist auch, Mensch, wie war das früher wohl? Das war bestimmt auch schön, mal gucken, wie geht's euch denn? Also, dass man diese Mitleidsnummer quasi retour schickt und dass man dann dieses glamouröse West-Berlin, von dem man auch geträumt hat, wenn man vorm Radio saß im Osten, also bei mir war das so, wenn das dann jetzt festgemacht wird an so einem Text, der einfach nur die Kneipen aufzählt, so eine Kneipentour. Und das finde ich auch sehr, sehr witzig, ja, und konzeptionell. Und in diesem Fall ist es so, da gibt es einen Text von einem, der anonym sein möchte, einem West-Berliner, der hat es mal aufgeschrieben und ich schmieg mich da so ein bisschen ran, aber im Wesentlichen ist es ein Text von jemand ganz anderem, der das eben so erlebt hat und so beschreibt auch. Und die Jacke ziehe ich mir einfach so an und erzähle, als wüsste ich, wovon ich rede. Aber es ist eigentlich das, der Sehnsuchtsort, von dem man immer, also ich geträumt habe, wenn ich Radio gehört habe, ja, und dachte, West-Berlin, oh ja, das muss so toll sein, ne? Wir hier im Osten, oh Mist.
Oh, Herr Lichtenstein, ich glaube, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele gebürtige West-Berliner ich kenne oder Menschen, die schon in den 80er Jahren in West-Berlin gelebt haben, die genau auf dieser, ich nenne es mal Nostalgiewelle, schwimmen und schweben und sagen, oh, alles ist kaputt, alles ist weg, ihr wart so gemein zu uns, die Welt ist untergegangen.
Ja, das ist
daran
das
knüpfen Sie an.
Ja, ja. Ich habe es auch erlebt, letztens war eine Bustour auf dem Flughafen Tegel und da wurden auch alle so traurig und sagen, unser schöner Flughafen ist weg. Also die Ossis sollen sich nicht so viel einbilden, den Wessis wurde auch viel genommen in den letzten Jahren und man kann sich doch zusammentun und eine schöne neue Welt gestalten.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön dafür, Friedrich Lichtenstein.
Ja.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke.
Friedrich Lichtenstein zu Gast auf RBB Kultur, der neue RBB-Podcast Lichtenstein in Stalinstadt. Alle 5 Folgen stehen ab heute in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hier auf RBB Kultur werden wir die 5 Folgen dann ebenfalls senden. In 2 Wochen ungefähr geht's damit los.